Hallo und herzlich willkommen zum Insurance Monday Podcast, Kleingedrucktes aus der Finanz- und Versicherungswelt. Dein Podcast mit spannenden Insights und exklusiven Gästen aus der traditionellen und digitalen Finanzwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Insurance Monday Podcasts, Kleingedrucktes aus der Finanz- und Versicherungswelt. Heute dürfen wir wieder einen besonderen Gast bei uns in der Episode begrüßen, nämlich den CIO der Zürich, Jens Becker. Hallo Jens.
Hi Dominik, danke, dass ich hier sein darf.
Und auch aus dem Insurance Monday Team darf ich heute Julius Kretz, Olli Lauer und Sebastian Langreher begrüßen. Hallo in die Runde.
Hi zusammen.
Hallo.
Moin moin.
Ja, und heute wollen wir uns auch wieder einem sehr spannenden Thema widmen, nämlich der Rolle des CIO bei einer Versicherung und vor allem auch die damit verbundenen Aufgabengebiete und Themenschwerpunkte. Und die Zürich ist ja auch eine der führenden Versicherer in Europa und nimmt auch in Deutschland natürlich eine bedeutende Rolle ein. Und da macht es sehr, sehr viel Sinn, den jungen und dynamischen Jens Becker, der bei der Zürich die Rolle des CIO einnimmt, zu sprechen. Dabei hoffen wir uns natürlich ganz spannende Insights und vor allem Eindrücke aus erster Hand von dir. Und deshalb würde ich sagen, Jens, du bist seit knapp 6 Monaten an Bord der Zürich, erstmalig in der Rolle des CIO. Nimm uns doch einfach mal mit auf die Reise. Wie fühlst du dich gerade? Und vielleicht in dem Zuge kannst du ja dich und deine Vita kurz vorstellen.
Ja, gerne. Ja, ich bezeichne mich als CIO im ersten Ausbildungsjahr. Und das heißt, glaube ich, man kann am Anfang ganz, ganz viel lernen. Wenn die Frage ist, wie fühlst du dich gerade? Ich fühle mich großartig. Man kann hier ganz viel gestalten bei Zürich. Ich kriege hier viel Freiraum, viel Unterstützung, hab ein tolles Team kennenlernen dürfen jetzt im letzten halben Jahr, also von daher macht das riesig viel Spaß, es fühlt sich richtig an, ich habe das Gefühl, dass ich an der richtigen Stelle bin, mit der richtigen Vorausbildung sozusagen jetzt in der Zürich CIO-Ausbildung. Die Vita ist schnell erzählt, also ich habe an der Uni Köln Wirtschaftsinformatik studiert, war ein paar Jahre in Frankfurt in der Beratung bei KPMG, und habe dann berufsbegleitend noch einen Master in Finance an der Goethe Business School gemacht, an der Uni Frankfurt. Und habe dann hausintern bei der AXA in Köln 12,5 Jahre so die Konzernkarriereleiter vom Vorstandsassi über verschiedene Bereichsleitungsrollen dann geführt. War 5 Jahre lang für den IT-Betrieb der AXA zuständig. Und die letzten Jahre habe ich in der Softwareentwicklung, insbesondere der Querschnittssysteme, mich eingebracht und auch so die Themen wie Cloud-Migration und agile Transformation da mit angeschoben.
Jens, also erstmal freue ich mich, dich heute hier sozusagen virtuell wiederzutreffen, auch wenn wir jetzt uns in so einem Podcast gar nicht wirklich ansehen können. Aber ich kenne dich ja schon einige Zeit aus der AXA und habe dort deine Erfolge und vor allem auch dein Auftreten, dein Vorgehen in echt sozusagen, wie der Kölner zu sagen pflegt, erleben dürfen. Was ist denn jetzt neu in deiner Rolle? Was ist anders heute? Also wie würdest du das jetzt sozusagen die Entwicklung einschätzen? Im Vergleich vielleicht nicht in einer Wertigkeit, aber einfach im Vergleich zu der Rolle, die du vorher hattest und die du jetzt annimmst oder angenommen hast jetzt seit diesen 150 Tagen.
Die Rolle ist tatsächlich deutlich breiter, ne? Also das hat mich da sozusagen in den ersten Wochen hat mich das überrascht. Ich habe es natürlich mir vorher auch Gedanken gemacht und Literatur gelesen und so weiter. Gibt ja auch so die klassischen Ratgeber, so die ersten 100 Tage im neuen Job, was muss man alles machen. Was mich dann überrascht hat, irgendwie die Dimensionen, ne? Also ich bin ja verantwortlich für die Finanzen, ich bin verantwortlich für die Architektur, ich bin verantwortlich für Backend, für Frontend, für die Menschen, für die Kulturentwicklung, für das Insourcing, Rightsourcing und so weiter. Also und die Vielfach der Dimensionen und auch die Baustellen in jeder dieser Dimensionen, das ist durchaus bemerkenswert. Und das hatte mich am Anfang überrascht. Und ansonsten gab es in einem dieser Ratgeber, die ich da gelesen habe, gab es einen ganz wesentlichen Hinweis. Da stand drin, beförder dich selbst. Das fand ich ganz hilfreich. Also beförder dich selbst heißt, du musst dir halt selber klar machen, dass du jetzt eine andere Rolle hast und dass du nicht mehr Bereichsleiter bist, wo du vielleicht noch mehr in die Projekte selber mit einmischst, sondern jetzt hast du halt eben eine andere Verantwortung. Und ich merke immer noch, dass ich an der einen oder anderen Stelle immer noch sozusagen in der alten Rolle unterwegs bin und dann merke ich aber auch, dann reicht der Tag auf einmal nicht mehr. Also man muss halt eben sich bewusst machen, welche Rolle man hat, mehr auf das Stakeholder-Management fokussieren und so weiter. Aber ja, deswegen ja, erstes Ausbildungsjahr. Man lernt mit seinen Herausforderungen.
Also jetzt hast du, glaube ich, eigentlich hatte ich mir eine andere Frage vorgenommen und zu der komme ich gleich, aber jetzt hast du durchaus jetzt eine Ergänzungsfrage provoziert. Was war denn jetzt besonders neu oder besonders schwierig? Also wo hast du dir gesagt, okay, das ist jetzt für mich sozusagen managebar, das habe ich so erwartet und was hat dich eher überrascht?
Was besonders herausfordernd war, so die ersten 6-8 Wochen, ist die Frage ist, wie kannst du sozusagen deine Rolle einnehmen und auch deinen Anspruch geltend machen und das ohne jegliche Ahnung. Weil klar, man hat methodische Ahnung, man hat Erfahrungsahnung, man hat Vorgehensmodelle im Kopf, aber man kennt die Leute nicht, man kennt die Netzwerke nicht, man kennt die Vergangenheit nicht, man kennt die Systeme nicht, man kennt das Zusammenspiel der Systeme nicht. Das heißt, dieses ganze sozusagen und hausinterne Zürich eigene Know-how, das hat man nicht. Jetzt sitzt du aber sozusagen ohne jegliches Know-how, ohne jegliche Vorahnung in 100 Lenkungsausschüssen. Naja, 100 ist natürlich jetzt übertrieben, aber du sitzt ja jetzt in vielen Lenkungsausschüssen und jetzt gucken dich alle Leute erwartungsvoll an und sagen, oh, da ist der neue CEO, der macht jetzt bestimmt tolle Entscheidungen, aber du hast überhaupt gar keine Ahnung. Und das fand ich am Anfang echt anstrengend, weil ich natürlich auch gerne sinnvolle Fragen stelle und gerne auch sinnvolle Impulse gebe. Man muss aber die erste Zeit, und das fällt dann schwer, die erste Zeit erstmal ganz viel lernen, Klappe halten, zuhören, gerne natürlich auch mal Fragen stellen, aber eben wirklich, um das alles einzusortieren. Man kann also die Erwartungshaltung am ersten Tag irgendwo reinzugehen und dann schon sinnvolle, sozusagen strukturelle Richtungsentscheidungen zu treffen. Ich glaube, diesen Impuls sollte man nicht folgen.
Also dafür mag ich dich wirklich und wir kennen uns ja ein bisschen, weil also diese Ehrlichkeit und diese Authentizität, die du hier widerspiegelst. Also Hut ab dafür, danke. Die nächste Frage ist durchaus auch eine, die challenging sein kann. Aber trotzdem möchte ich sie stellen. Was hast du denn konkret für die ersten 6 Monate vorgenommen? Hast du doch mit Sicherheit einen Plan, ich kenne dich. Und wenn du die 6 Monate reflektierst, womit hattest du Erfolg? Wo würdest du sagen, das hat echt gut geklappt? Und was war durchaus schwerer als erwartet?
Ja, also 6 Monate, also der 6-Monats-Plan, ich würde ihn mal teilen in die erste Halbzeit und die zweite Halbzeit. Die erste Halbzeit war so dann natürlich das ganze Thema Bestandsaufnahme, Ankommen. Man spricht dann von den ersten 90 Tagen. Wirklich erstmal verstehen, zuhören, sich einen Eindruck machen, Hypothesen bilden, versuchen, die Hypothesen zu bestätigen und ableiten von Prioritäten. Also das, was wir geschafft haben, dann so um vor Ostern, so etwas vor Ablauf der ersten 90 Tage, war 8 IT-Prioritäten für die nächsten Jahre aufzuschreiben und zu sagen, okay, in diesen Themen und auch in der Reihenfolge der 8 IT-Prioritäten, da wollen wir angreifen. Und dieses zweite Quartal, die zweite Halbzeit, die jetzt dann Ende Juni endet, ist das Thema die Umsetzung vorbereiten. Ne? Also wenn ich weiß jetzt, was unsere 8 Themen sind, dann muss ich jetzt gucken, dass ich in jeder dieser 8 Prioritäten halt eben jetzt die Sachen so auf die Reise schicke, wie ich mir das vorstelle, um voranzukommen und eben auch in diesem Kontext auch das ganze Thema natürlich nochmal auf die Organisation zu gucken, habe ich die Organisation und das Team, was ich brauche, um das zu machen. Und aber in Summe bin ich ganz zufrieden, wir sind da gut unterwegs, schaffe immer alles genauso, wie man sich das vornimmt, nein, natürlich nicht, die Welt ist nicht deterministisch, aber unterm Strich würde ich sagen, bin ich da sehr positiv.
Ja, also vielen Dank auch dafür. Jetzt haben wir zurückgeguckt. Ja, aber wir sind ja auch durchaus Menschen, die gerne nach vorne gucken. Du ja auch. Hast du denn auch schon deinen Masterplan für die nächsten 12 bis 24 Monate? Und wenn oder wie genau schaut der aus? Mit welchen Zielen und warum genau diese Ziele?
Ja, das ist eigentlich das, was ich gerade angesprochen habe. Ne? Also die Umsetzung dieser 8 IT-Prioritäten. Scherzhaft könnte man sagen, jetzt ist sozusagen, die Baustellen sind klar, ab jetzt ist nur noch Umsetzen. Aber das ist halt eben genau das, wo man jetzt halt echt abliefern muss. Und das ist anstrengend. Ne? Die IT-Prioritäten ist halt, die erste ist das Thema Stabilität. Ja? Vertrauen in die IT durch Stabilität. Also was können wir tun, um in der Wahrnehmung unserer Kunden, in der Verfügbarkeit, in der Verlässlichkeit, in der Robustheit, in der User Experience, im Antwortzeitverhalten und so weiter, also gerade in diesen nicht funktionalen Anforderungen, was können wir tun, um darin besser zu sein, spürbar besser zu sein, dass unsere Vertriebspartner, unsere Kunden, unsere Broker, unsere Kooperationspartner wirklich merken sozusagen, oh ja, in der Verfügbarkeit, in Randzeiten, in der Antwortzeit, in Kernzeiten, in der Stabilität, Ausfallfreiheit, da hat sich wirklich was getan. Also nicht irgendwie die Evolution in kleinen Schritten, sondern tatsächlich versuchen, irgendwie so Game Changes hinzukriegen. Das ist eine der Prioritäten. Das müssen wir jetzt aufplanen. Das heißt jetzt in dem konkreten Beispiel wirklich so versuchen, ganzheitlich Qualität. Shift left in der Softwareentwicklung, wirklich Built-in Quality vorne. Aber natürlich auch im Betrieb drauf zu gucken, was können wir machen im proaktiven Monitoring. Haben wir überall Monitoring? Monitoren wir aus Applikationssicht oder aus Prozesssicht und so weiter. So, das war jetzt die erste von 8 Prioritäten. Von daher, das Themenfeld ist durchaus umfangreich. Und das Ziel ist halt, in allen diesen Prioritäten jetzt sukzessive voranzukommen. Was wir dafür aufgebaut haben, ist ein sogenanntes Tracking Sheet. Ganz einfaches Excel. Horizontal habe ich 8 Swimlanes, das sind halt eben die Prioritäten, und vertikal haben wir prosaisch beschrieben in den Spalten je Quartal, was nehmen wir uns für ein Quartal vor in der Priorität und was haben wir halt am Ende des Tages erreicht. Also ich versuche sowohl der internen Mannschaft als auch eben dann gegenüber dem Vorstand und dem Konzern halt klarzumachen, je Quartal, die IT verspricht Themen in diesen 8 Dimensionen und liefert halt Themen ab in den 8 Dimensionen. Und diese 8 Dimensionen ist jetzt im Wesentlichen tatsächlich die Transformation der IT, also das Arbeiten an der IT. Daneben haben wir natürlich noch das Projektportfolio, also die Umsetzung von neuen Themen, neuen Produkten etc. fürs Business. Und das ist schon ein Stretch auf der Organisation, ne? Parallel zu arbeiten halt eben in den Projekten und halt eben an sich selbst.
Ganz kurze Frage und bitte um ganz kurze Antwort. Und dann gehen wir auch über zu dem nächsten Fragenden. Hast du ein Lieblingsthema dabei? Also ich meine, es ist natürlich jetzt schwierig, bei den vielen sexy Themen, die du da genannt hast, den Liebling rauszusuchen, oder würdest du sagen, das ist etwas, was mich ganz besonders begeistert, weil es mir auch sehr nah ist?
Ich würde trotzdem zwei wählen, ehrlich gesagt, zwei Lieblingsthemen. Das eine ist das Thema die Agilität in der Umsetzung, also wirklich ein komplettes bis DevOps hinzukriegen, also das Business in die agile Softwareentwicklung einzubinden, aber eben dann auch in der Methodik, in der Technologie voranzukommen. Und bei Technologie, und das wäre die zweite Antwort gewesen, ist für mich Cloud ein Thema und ein Game Changer auch, ne? Also ich glaube, wenn ich in der Cloud Infrastruktur as Code habe, die ich per Knopfdruck haben kann, dann brauche ich die, um wirklich auch Features innerhalb von 2 Wochen Rhythmen auszurollen, und ich brauche eben die komplette Build-Pipeline und die Automation dahinter und die Testautomatisierung, damit ich wirklich in der Lage bin, in einem 2-wöchlichen Sprint Software wirklich zu Potential Shippable Products hinzukriegen, dass ich das wirklich nach Produktion für schnellen Kundenmehrwert schaffen kann. Das ist so mein Zielbild und meine Leidenschaft.
Jens, jetzt hast du die kommenden 24 Monate deiner Strategie beleuchtet und wie du dein Unternehmen leiten und einstellen willst. Wie wird sich denn deiner Meinung nach die Branche in den nächsten Jahren ändern? Was werden die Gamechanger sein und wie hast du dich darauf vorbereitet und wie die Organisation?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das Cloud-Thema so ein Commodity werden wird. Das ist es heute noch nicht. Da sind wir noch heute relativ am Anfang. Das müssen wir zusehen, dass wir das ganz schnell adaptieren, in der Organisation aufgreifen. Weil ich dann glaube, dass tatsächlich das Thema KI basierend eben auf Cloud mehr und mehr auch hier reinkommt und dass das ein Thema ist, was auch wirklich ein Gamechanger werden kann. Einfach, weil wir haben so viel Daten und wir nutzen sie heute noch zu wenig. Und das für intelligentere Pricing-Entscheidungen zu nutzen, für intelligentere Schadenregulierung zu nutzen, ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial drin.
Cool. Und kein Podcast ohne ordentliches Buzzword und Bullshit-Bingo. Was sagst du denn zu KI, Blockchain und diese Begrifflichkeiten? Hast du hier ein Lieblingsthema und kannst das sozusagen etwas entmystifizieren und ins Hier und Jetzt rücken, also die typischen Buzzwords, worauf setzt ihr? KI, Blockchain, was wird da kommen?
Ja, wie gesagt, KI hatte ich ja gerade schon angesprochen. Also das ist für mich definitiv ein Thema, was glaube ich, Riesenpotenzial hat, was auch wahrscheinlich in 5 Jahren noch wieder unglaublich größeres Potenzial hat als heute, weil einfach die KI selber auch so schnell wächst und unglaublichen Intelligenzzuwachs haben wird und auch die Adaption von KI, glaube ich, immer einfacher wird. Und wir einfach, sehen wir heute schon, ne, relativ einfach KI-Services aus der Cloud konsumieren können. Das wird, glaube ich, morgen noch einfacher sein. Und das wird uns bewegen. Blockchain, ja, das Blockchain-Konzept als solches finde ich total sexy, weil es einfach echt ein intelligentes Verfahren ist, verteilte Systeme, nicht ein zentrales Ledger zu haben, verteilte Datenhaltung, Trust in die Datenhaltung zu haben. Das ist unglaublich attraktiv. Es stört sich nur so ein bisschen an der Nachhaltigkeitsdimension, die wir gerade haben. Ne? Also Blockchain ist zu computerhungrig und ich glaube, das müssen wir tatsächlich lösen. Und wenn wir das nicht gelöst kriegen, dann kann es sein, dass sozusagen die grüne Welle, die gerade richtigerweise verfolgt wird, dass die dazu führt, dass das Blockchain daran erstickt.
Ja, Jens, vielen Dank über Blockchain und KI. Da könnte ich jetzt auch noch, glaube ich, bei ein, zwei Bierkästen mit dir zusammen philosophieren. Also da bin ich gerade auch jetzt aktuell unterwegs. Aber da gibt es durchaus vielleicht nochmal als Side-Note inzwischen auch ökologisch vertretbare Ansätze. Aber ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Aber was mich schon fasziniert hat, Jens, du bist jetzt ein halbes Jahr bei der Zürich. Ich war ja selbst einige Jahre bei der Zürich. Ich habe die Zürich auch sehr geschätzt. Aber sie ist jetzt gerade zu einem der beliebtesten Arbeitgeber gewählt worden. Ich glaube, diese Wahl hätte die Zürich vor 2, 3 Jahren zu der Zeit, wo ich da war, so nicht gewonnen. Oder sie wäre so nicht platziert gewesen. Wie und womit hat die Zürich denn den Turnaround geschafft? Kannst du da vielleicht ein, zwei Insights liefern?
Ja, hört ihr selber zu, da merkst du schon was, ne? Also vor 2, 3 Jahren warst du hier, da war sie nicht einer der beliebtesten Arbeitgeber, jetzt bist du weg und ich bin hier und schon ist es.
Touché.
Endlich einer der Sachen. Aber Spaß beiseite. Was bemerkenswert ist tatsächlich, und das merkt man, wenn man hier reinkommt, das macht auch wirklich Freude, ist, hier ist gerade so ein Momentum. Zürich hat gerade einen Lauf. So aus der Entfernung betrachtet, hat die Zürich tatsächlich in den letzten 2, 3 Jahren wirklich einen Turnaround geschafft. Das ist auch das, wie Carsten Schildknecht das auch in der Presse auch erklärt hat. Wirklich aus einer, ich will nicht von Sanierung reden, aber doch aus einer finanziell schwierigen Lage in eine Situation rein, wo Zürich jetzt gesundet, über Markt wächst. Und das ist ein Change. Das Unternehmen, glaube ich, kann man tatsächlich heute mit von vor 5 Jahren nicht vergleichen. Wir haben ein neues Gebäude, wir haben eine andere, neue Kultur. Da ist auch Uwe Schöpe als Personalvorstand, macht auch einen Riesenjob, die ganze Kultur weiterzuentwickeln. Und hier ist einfach ein hoher Anspruch, ein hoher Appetit, wirklich am Markt anzugreifen. Und wir sehen auch viele Erfolge, auch Markterfolge, Kooperationserfolge, ob das letztes Jahr oder vor 2 Jahren mit Mediamarkt Saturn war oder jetzt mit der Deutschen Bank und Postbank ist. Wir sehen an vielen Stellen wirklich, dass es läuft und das beflügelt sich wieder selber. Ne? Also dieses Momentum ist irgendwie sehr stark und alle sind gerade hochmotiviert und total begeistert und fast euphorisch hier den Laden weiter nach vorne zu bringen. Und das macht halt total viel Spaß, natürlich in so einer Situation da reinzukommen und jetzt auch eben an der IT-Transformation zu arbeiten und eben auch da in der IT halt eben genau dieses Momentum schaffen zu wollen.
Ja, vielen Dank. Und das mit deiner persönlichen Seitennot, das nehme ich nicht ganz so sensibel. Aber ich muss durchaus doch noch an dieser Stelle kommentieren. Die Familie Lauer ist ja immer noch entsprechend dort vertreten, beziehungsweise meine Familie, weil mein Neffe ist persönlicher Assistent seit 2, 3 Jahren von einem Personalvorstand. Es könnte also durchaus auch daran liegen, dass es der Zürich deutlich besser geht als zu meiner Zeit. Aber gut, gerne weiter zur nächsten Frage.
Genau, das ist schon mal ein guter Zusammenhang. Und der andere Zusammenhang ist, wie siehst du denn wohl das Ende von Corona? Also ich spüre, da ist irgendwie ein Shift im Mindset. Ihr habt dort die Kultur sozusagen, seid ihr angegangen und habt das im Griff. Du bist da eine erfahrene Führungskraft. Wie wird sich denn aus deiner Sicht die Arbeitswelt nach Corona verändern und wie reagiert die Zürich und die Versicherungswelt darauf?
Ja, das ist spannend. Ne? Also erstmal, glaube ich, sind wir alle erleichtert, dass wir jetzt hoffentlich dem Ende des Tunnels entgegenkommen. Im Moment sieht das ja ganz gut aus. Ich traue dem Braten noch nicht so hundertprozentig. Bleibt es dabei? Kommt nochmal eine Welle? Wie geht's weiter? We don't know yet. Aber in der Tat, wir hoffen auch tatsächlich über den Sommer hin weiter eine Stabilisierung der Lage. Und dann muss es ja heißen, wieder zurück zu normal. Aber zurück zu normal heißt für mich nicht zurück zu der Zeit vor Corona. Wir sind gerade intensiv daran, auch mit unseren Betriebsräten zusammen zu überlegen, was heißt denn Arbeitswelt nach Corona? Ich glaube persönlich daran, dass der persönliche Kontakt im Office vor Ort, im Campus, dass das ganz wichtig ist. Ich bin gerade im Campus vor Ort. Wir haben heute ungefähr 20% der Mitarbeiter hier. Und das macht schon Unterschied, am Whiteboard zusammenzustehen, am Whiteboard was zu erarbeiten, zu scribblen etc. Und das macht Spaß, da ist man auch kreativ. Und ich glaube, das fehlt uns gerade. Und deswegen glaube ich, das Office 2 bis 3 Tage die Woche ist es, glaube ich, wichtig, dass alle Mitarbeiter im Office sind, Stallgeruch haben, sich austauschen können, auch der soziale Kontakt, auch die Beziehungsebene bespielen können, dass die Kantinengespräche stattfinden. Ich glaube, da leben wir gerade echt alle vom Beziehungskonto und müssen da demnächst mal wieder einzahlen. Und die Kollegen, die ich hier vor Ort sehe, eigentlich jedes Gespräch bestätigt auch das. Nichtsdestotrotz wird es dann 2, 3 Tage die Woche geben, wo wir halt eben dann von zu Hause abarbeiten und wo wir halt eben auch über hybride Meetings mit einer super Office 365 und Teams-Ausstattung super virtuell halt eben kollaborieren können.
Okay, das hört sich nach sozusagen sinnvoller Flexibilität an und das werden euch die Kollegen und Kolleginnen dann sicherlich danken. Hoffentlich geht einiges nochmal einfacher, sozusagen dadurch, dass einige genesen bzw. viele geimpft werden. Jetzt sieht man das häufig, dass Versicherungsunternehmen auch selber impfen. Impft ihr als Zürich? Und wenn du es beantworten magst, bist du selber geimpft?
Genau, ja, ich bin selber geimpft. Ich kriege sogar nächste Woche schon meine zweite Impfung. Da habe ich insofern Glück im Unglück, weil ich in der Familie einen Risikopatient habe und darüber das Glück erfahre, halt eben da 2 Wochen sozusagen vor der Welle geimpft zu werden. Zürich selber impft auch. Auch da ist unser HR-Bereich unglaublich rege und hat hier riesige Impfkapazitäten, zumindest logistisch aufgebaut. Im Moment ist halt das Problem, dass worunter alle Betriebsärzte, glaube ich, gerade leiden, dass die Impfstoffdosen noch nicht so in der Menge vorhanden sind, wie wir sie auch verimpfen könnten. Aber wir haben, glaube ich, schon die ersten, ich weiß nicht, was mehrere hundert, ich weiß nicht, ob schon über 1000 sind, aber ich glaube, mehrere hundert Impfdosen wurden hier schon verteilt. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass der Arbeitgeber halt auch da Verantwortung übernimmt, auch Kosten übernimmt, um es der Belegschaft, sogar teilweise Suppliern, die hier im Campus vor Ort sind, eben ein Impfangebot zu unterbreiten und zu sagen, Leute, wir kümmern uns, wir wollen gesunde Mitarbeiter, wir wollen hier den Betrieb aufrechterhalten und dann unterstützen wir natürlich auch Impfungen.
Ja, Jens, jetzt kommen wir doch mal wieder zu einem etwas trockeneren, nüchternen Thema. 2014 hat die Zürich sozusagen die Core-Modernisierung ihrer Insurance-Systeme begonnen, also zumindest im P&C-Bereich, und war damit, glaube ich, die erste Versicherung überhaupt, die zum Beispiel die Standard-Software Guidewire eingeführt hat. Wo steht die Zürich heute hier? Und welche Herausforderungen hat man wirklich in diesem Bereich der Core-Systeme, also im P&C-Bereich und durchaus auch im Bereich Leben?
Ja, da bin ich ganz froh, dass das angegangen wurde, weil es natürlich, das sind Riesenprojekte, das sind große Herausforderungen, die anzugehen, auch schwierige Entscheidungen. Insofern kann ich da gerade Früchte ernten, die deutlich vor meiner Zeit gesät wurden. Also im Bereich P&C, Guidewire ist eingeführt für die Sachversicherung, für die Motorversicherung haben wir jetzt gerade mit Family and Friends Ende April den Rollout gehabt. Und das geht jetzt weiter, das geht jetzt sozusagen aus dem Projekt heraus in der Linie über. Im Lebenumfeld gab es hier von einem Kollegen von mir, Asmus Eberlein, einen wirklich smarten Schachzug, das bestehende Lebenssystem zu nehmen und im Kern zu modernisieren, das heißt auf eine neue Plattform zu setzen und dabei aber das Datenmodell einigermaßen stabil zu halten, sodass man jetzt ein neues Lebenssystem hat und gleichzeitig auch 4,2 Millionen Lebenverträge auf die neue Plattform einfach migriert hat, weil sozusagen das Datenmodell das gleiche geblieben ist, aber der Kern des Systems jetzt wirklich hochmodern ist und das zu einem überschaubaren Preis. Das haben wir auch quasi jetzt zum Anfang des zweiten Quartals eingeführt, bemerkenswerterweise sogar ohne irgendwelche großen Kinderkrankheiten nach Rollout. da bin ich sehr dankbar, dass wir das haben. Nichtsdestotrotz geht es jetzt halt weiter. Fertig ist man dann nie. Gibt immer noch viel zu tun und diese Themen müssen jetzt halt in der Linienorganisation fortgeführt werden.
Ja, wir haben jetzt schon einige Male über Herausforderungen gesprochen, aber jetzt so die ganz, ganz klaren größten IT-Schmerzen, die du gerade hast. Also sozusagen die Hotspot-Liste. Wie schaut die aus? Ist die eher Backend-orientiert oder eher im Frontend-Bereich? Wo hast du gerade die größten Schmerzen?
Jetzt bin ich Jurist und würde sagen, something between. Ich glaube, dass es die Integration ist. Also front to back. Also ne, die Herausforderung ist ja wirklich, für einen Kunden eine seamless Customer Journey zu haben, von vorne hin bis hinten durch. Für die Operations-Einheiten möglichst wenig unterschiedliche Systeme zu haben, möglichst zentrale Auskunft, möglichst schnelle, effiziente Prozesse zu haben. Für die Prozessautomatisierung eine möglichst gute Integration der einzelnen Services zu haben, damit man halt wirklich durchgehend medienbrucharm, seamless irgendwie automatisieren kann. Und das ist, glaube ich, der Pain, den wahrscheinlich auch nicht nur Zürich hat, sondern, glaube ich, alle gewachsenen Versicherungshäuser. Wir müssen dahin kommen, dass wir die Komplexität reduzieren, dass wir streamlinen, dass wir da klare, durchgängige Prozesse schaffen. Und das würde ich mal als größte Herausforderung bezeichnen.
Ja, dann würde ich, also eigentlich sind es zwei Fragen, aber ich würde die, glaube ich, im Paket stellen wollen, weil man sie durchaus auch in einen Kontext, in einen Vergleich stellen kann. Wie siehst du denn jetzt grundsätzlich, und ihr seid ja jetzt ein großer oder ein Einsetzer von großer Standardsoftware, wie siehst du den Einsatz von Standardsoftware im Bereich Versicherung, also MSG, Guidewire, name it, und vielleicht auch kombiniert mit der Frage, werdet ihr in Zukunft wieder mehr Software selber entwickeln? Weil es gab ja jetzt so in den letzten Jahrzehnten durchaus einen Trend und der ist auch durchaus noch anhaltend, Standardsoftware einzusetzen. Auf der anderen Seite gibt es neue Entwicklungsmethoden, Modelle, du hast es eben genannt, DevOps und so weiter und so fort. Es gibt die Cloud, es gibt KI. Also wo sind da die Trends? Standardsoftware, Eigenentwicklung. Würde mich deine Meinung interessieren.
Oh, nochmal, it depends. Also ich glaube tatsächlich, da wo man es nutzen kann, ist Standardsoftware super. Ne? Ich meine, keiner von uns würde heutzutage mehr irgendwie ein FI-System irgendwie selber entwickeln oder ein ERP-System selber bauen. Da geht man dann zu SAP und kauft das, auch wenn ich kein großer SAP-Freund bin. Wenn es ein Guidewire gibt und dann kann man sowas auch gut nutzen. Nichtsdestotrotz, im Life-Insurance-Bereich haben wir halt eben auch eine Lösung, ein bestehendes System halt eben selber modernisiert und sind da nicht auf eine Marktplattform gegangen, sondern haben gesagt, das können wir eigentlich besser, effektiver, günstiger, wenn wir es selber machen. Werden wir in Zukunft mehr Software entwickeln? Definitiv. Werden wir mehr Entwickler dafür brauchen? Definitiv. Ich verstehe das schon so, dass eigentlich Versicherung im Jahr 2021 ist eine Softwarebude mit angehangenem Versicherungsvertrieb. Und da brauchst du eine starke Kompetenz im Bau von Software. Warum? Weil du schnell sein willst, weil du auch über gute funktionierende Software, über gute UX schaffst du auch Differenzierung am Markt. Das gilt insbesondere für die Frontends, für die Vertriebsthemen, aber eben gerade auch für die Integration, halt irgendwie diese seamless Journeys zu machen und dafür halt eben eine starke IT zu haben, die das kann. Und da, wo sozusagen punktuell man was Gutes einbinden kann und es gute Standards am Markt gibt, kaufe ich natürlich die Standardsoftware, da würde ich das dann nicht irgendwie nachbauen. Und gerade auch die Cloud bietet super Möglichkeiten, halt tolle, starke, innovative Services, die auch eine hohe Weiterentwicklungsqualität und Weiterentwicklungsgeschwindigkeit haben, einzubinden.
Vielen, vielen Dank für die Ausführung. Du hast eben quasi das passende Stichwort noch gesagt. Kundenzentrierung, das wird ein entscheidendes Thema sein. Seamless Integration. Du hast auch über Differenzierung gesprochen, dass das immer notwendiger wird und dass man gucken muss, wie man sich als Versicherer aufstellt. Was glaubst du denn so aus der Vogelperspektive? Wo geht denn das Business der Versicherer hin? Also weniger den Blick auf vielleicht Technik, sondern eher so auf Geschäftsmodell, Geschäftsmodellinnovation, das große Buzzword, digitale Ökosysteme. Reicht es, wenn wir uns abschotten? Müssen wir uns öffnen? Vielleicht kannst du uns da noch einen Einblick geben.
Ja, also wohin das geht, I don't know. Ich kann nur sagen, weil ich glaube tatsächlich an das Thema offenen Austausch und dass es eigentlich so in der Volkswirtschaftslehre, zumindest so wie ich das verstanden habe, offene Kultur, offener Handel, offener Austausch immer eher ein Wachstumsthema war und immer eher sozusagen befruchtet hat, offene Marktwirtschaft, also eher so ein liberales Gedankengut, dass das förderlich war für gesamtvolkswirtschaftlichen Wohlfahrtsgewinn. Und ich glaube weniger daran, dass so enge Abschottung und so weiter, dass das dauerhaft sichere Geschäftsmodelle bietet. In der Versicherung heißt das für uns erstmal, glaube ich, wir werden mehr Kooperationen sehen, mehr auch eben diese Ökosysteme, die ja viel beschrieben sind, also mehr Partnering, Austausch, auch eben die Kombination von Produkten mit Versicherungsprodukten. Da will ich jetzt nicht zu den ganzen Teil gehen, was wir da noch vorhaben, aber ich glaube, dass da tatsächlich Mehrwerte drin sind, wirklich für Added Value für den Kunden selber und damit eben auch attraktives Geschäft für die Versicherer.
Okay, super, vielen Dank. Kunde und wer ist eigentlich der Kunde? Vielleicht da noch so eine kleine Frage in die Richtung. Was denkst du, wie sich das entwickelt, das Kundenmodell, der Zürich-Kundenmodell generell in der Versicherungsbranche? Wir haben heute verschiedenste Typen, Vertriebspartner, Endkunden, Firmenkunden. Wo liegt da der Fokus aus deiner Sicht?
Also ich glaube tatsächlich, wir müssen uns fokussieren auf den Endkunden. Ja? Vertriebspartner sind halt wichtige Partner, mit denen arbeiten wir natürlich auch in einer kundenorientierten Haltung eng zusammen. Aber am Ende des Tages müssen wir alles tun, damit eben die Endkunden uns Policen abnehmen oder auch Anspruchsteller gut bedient werden. Aber das ist derjenige, der am Ende des Tages sozusagen das Produkt in der Hand hält. Und dann sind für mich halt Kooperationspartner, Vertriebspartner etc. sind halt ganz wichtig und deren Anforderungen will ich auch befriedigen und berücksichtigen. Aber am Ende des Tages sollte einmal Handeln und Denken doch vom Endkunden ausgehen, der ein Produkt kaufen, der dafür Geld ausgibt.
So nach dem Motto, wenn an den Endkunden gedacht ist, ist auch an den Vertriebspartner gedacht. Kann man das?
Ja,
man das
absolut. So und wenn ich zum Beispiel auch an Operations denke, wenn ich aus einer Kundenperspektive drauf gucke, wie möchte der Versicherungskunde Jens Becker bedient werden bei der Regulierung eines Wasserschadens nach den Gewittern der letzten Woche oder im Abschlusstarif, im Tarifierungsangebot Antragsprozess, wie möchte ich da bedient werden? Das ist doch für mich immer ein möglichst First time right, schnell die richtigen Leute, schnell die richtige Auskunft, Verständlichkeit, möglichst effizient das Ganze. Ich habe ja gar keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ich will ja lieber mit meinen Kindern im Garten sitzen. Wenn wir das aber aus der Kundenperspektive konsequent denken, dann ist das doch auch förderlich für die Vertriebspartner, die effiziente, schlanke Prozesse haben. Dann ist das auch gut für unsere Operations-Kollegen, die halt eben mit einem First-Time-Ride den GEFO nur einmal in die Hand gehen müssen. Und das senkt dann auch die Versicherungskosten. Also ich glaube, konsequent aus einer Kundenperspektive ist in der Tat so, wie du sagst, da haben alle was von.
Mhm. Absolut. Cool, super. Vielleicht noch eine kleine Frage so in Richtung, du hast das Buzzword auch in den Mund genommen, digitale Ökosysteme und auch schon angesprochen, offener Austausch ist ein wichtiges Thema. Wo siehst du denn so die Rolle der Zürich und wenn du das nicht beantworten kannst, generell so die Rolle eines Versicherers im Kontext von digitalen Ökosystemen? Was glaubst du, wo wir in Zukunft uns positionieren? Ist es eher so die Schiene des klassischen Produktlieferanten? Ist es das Thema, wir sind im Lead, wir werden Orchestrator? Oder ist es tatsächlich auch vielleicht ein Thema im Kontext, wir werden zum Enabler und liefern Technologien? Du hast es so schön gesagt, es ist irgendwie die Technologiebude mit Versicherungsprodukten.
Das war natürlich ein bisschen provokant, das würde vielleicht nicht jeder bei uns im Haus unterschreiben, aber das muss vielleicht ein CIO als Bild und Selbstverständnis haben. Bei den digitalen Ökosystemen, ich glaube auch das gibt es nicht die eine Antwort darauf. Ich glaube schon, dass wir in der einen oder anderen Kooperation vielleicht eher im Hintergrund dann auftreten werden und im Hintergrund eine Police geben, aber gar nicht sozusagen die Kundenschnittstelle bedienen. Solche Kooperationen haben wir auch und sind da auch stolz drauf und glauben auch, dass das ganz, ganz gut funktioniert und auch vielleicht noch Cross- und Upsell-Möglichkeiten bietet. Aber klar, wir wollen natürlich auch die Kundenschnittstelle mit bedienen, wir wollen auch sichtbar sein, ne? Und da gibt es auch spannende Ökosysteme, wo wir halt wirklich im Kontext mit anderen Produkten zusammen auftreten und darüber dem Kunden Sicherheit bieten und ihm Bedürfnisse befriedigen können. Ich glaube, dass das ist aber sehr unterschiedlich, je nach Branche, je nach Segment, in dem man unterwegs ist und auch je nach Kooperationsmodell. Und ich glaube, wir sind da recht offen, uns die alle anzugucken, und die, die für uns attraktiv sind, die, die gehen bald ein. Ich kann mir aber nur bedingt vorstellen, ein komplett White-Label-Anbieter zu sein, der nur im Hintergrund arbeitet und sozusagen, wo nur dann nur noch die Effizienz der Verarbeitung im Vordergrund steht. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch nicht so unsere Strategie.
Okay, Offenheit hast du wieder angesprochen, und das ist quasi der Elfmeter, den ich jetzt erschießen muss. Wir beschäftigen uns ja öfter mit dem Thema Open Insurance, auch in den vergangenen Podcasts schon das ein oder andere Statement abgeholt und auch in unseren Clubhouse-Sessions. Die Frage ist für mich so ein Stück weit, wie siehst du auf das Thema Open Insurance? Was bedeutet das eigentlich für dich? Ich meine, der Begriff ist ja noch nicht lange irgendwo da und auch nicht einheitlich definiert. Ich glaube, wir beginnen damit, aber was bedeutet das für dich auch im Kontext von Offenheit?
Also Open Insurance, wie gesagt, die perfekte Definition davon, glaube ich, habe ich auch nicht, aber mein Verständnis davon ist tatsächlich, wir haben ein paar APIs und ein paar Use Cases identifiziert, definiert, wo wir sagen, da haben wir analog zur Bankwelt, zu PSD2, haben wir Datenaustausch, sodass auch ein jemand anders auf einen Vertragsdatenbestand oder auf eine Kundenübersicht und so weiter zugreifen kann. Die Frage ist, wo wollen wir das als Haus selber, wo bieten wir es selber an, wo wollen wir es selber nutzen? Im Bereich von den GDV-Schnittstellen, von BIPRO und so weiter, gibt es ja schon verschiedene APIs und verschiedene Austauschformate. Das sind ja aus meiner Sicht sozusagen auf der Reifestufe 1 Ansätze von Open Insurance, ja, wenn es um einen EVB-Prozess geht, eine vorversichere Abfrage, das geht in die Richtung von Open Insurance. Die Frage ist, wo kann man es tatsächlich noch attraktiv weiterdenken und wo ist dann diese Offenheit im Sinne dieses marktwirtschaftlichen Ansatzes, wo führt die wieder zu neuen Möglichkeiten und zu neuen Chancen für die Kunden und schafft neuen Kundenwert und auch neue Herausforderungen, aber vielleicht auch neue Chancen für die Versicherungshäuser. Da bin ich tatsächlich noch so ein bisschen abwartend und folge gerne dem, was ihr diskutiert und was ihr bei Frieda und Co., welche Gedanken ihr da habt. Da will ich mal sagen, würde ich mich mal als Fast Follower bezeichnen. Da bin ich vielleicht nicht der super innovative Vordenker und der sozusagen auf den ersten Zug mit aufspringt. Bin aber sehr interessiert, das zu verfolgen, und wenn es da attraktive Modelle für uns gibt und über Schnittstellen eben gute Austauschmöglichkeiten, die auch wieder für uns zu Produktmodellen führen, dann sind wir auch sehr schnell mit dabei. Also eine technologische API-Architektur mit API-Gateway und so weiter, das bauen wir gerade auf, und da wären wir technologisch, glaube ich, relativ schnell auch parat.
Das hört sich außerordentlich gut an, und ja, ich bin gespannt, wie wir da zusammenkommen, wie das Thema auch weitergeht. Tatsächlich hast du wieder den Begriff Kundenzentrierung. Ich glaube, ich habe noch keinen IT-Vorstand tatsächlich hier in einem Podcast gehört, der, du bist übrigens der Erste, der so oft das Wort Kundenzentrierung gesagt hat. Bezogen auf Open Insurance, und du hast gesagt, es gibt bestehende Schnittstellen schon im Versicherungsbereich. Denkst du, es wird, oder diese Schnittstellen werden schon ausreichend aus der Kundenzentrierung gedacht?
Gute Frage. Ich glaube, wenn man so eine Frage stellt, dann impliziert sie direkt ein Nein. Gut. I don't know. Also die Frage ist, die Frage ist, was gibt es morgen? Ne? Also was ist relevant? Wie können wir Daten austauschen? Bei PSD2 war wahrscheinlich am Anfang, waren die Banken erstmal ganz alarmiert und haben wahrscheinlich auch gedacht, oh, wollen wir das überhaupt und so weiter. Und jetzt ist aber der Kunde, der irgendwie einen Privatkreditvertrag abschließen will, total happy, wenn er sieht, wie seamless digital das auf einmal geht, weil der Kreditanbieter sich einfach kurz auf sein Konto aufschalten kann, einmal kurz auswertet, was geht da monatlich rein, was geht monatlich raus, und innerhalb von 20 Sekunden ist halt eben der 20.000 Euro Konsumentenkredit irgendwie bewilligt und der ganze Papierkram ist weg. Also das ist ja schon durchaus was, wo wirklich veritabler Kundenwert geschafft wird und ganze Prozessmodelle sich auf einmal definitiv weiterentwickeln. Und ich glaube, wir haben noch nicht diesen Killer-Use-Case, oder ich habe zumindest den Killer-Use-Case in der Versicherungsbranche noch nicht vor Augen, aber der wird irgendwo da sein, und wenn wir den gefunden haben, dann müssen wir den schnell umsetzen. Alles Handeln und Denken muss vom Kunden ausgehen.
Absolut. Ich glaube, das war auch ein gutes Stichwort. Der Killer-Use-Case ist noch nicht so weit da. Und wenn ich das mal so reflektiere, du hast ja auch Bezug genommen auf die Bankenwelt, die echten, ich nehme das Wort auch nochmal, Killer-Use-Cases sind ja auch ein Stück weit implizit aus der Öffnung entstanden. Und ich glaube, das ist so meine Erkenntnis. Ich weiß nicht, wie dein Blick drauf ist, aber durch das Öffnen von Schnittstellen, so wie du es gesagt hast, zur Verfügung stellen von Daten und zwar irgendwo standardisiert innerhalb der Branche mit einer hohen Akzeptanz auch auf Versichererseite und der Bereitschaft auch Daten dort zu liefern in so einem Standard, glaube ich, kann Innovation entstehen. Siehst du das auch so?
Absolut, definitiv. Dass die Frage ist, und das ist jetzt so ein strategisches Gefangenendilemma, wer fängt an, zuerst die Hose runterzulassen und sich und seine Daten und Services zu exponieren, hat den Use Case noch nicht, also wer will da der Erste sein, oder sobald der Use Case da ist, wer springt dann hinten auf den Zug drauf, als sozusagen risikoärmer ist. Da bin ich mal gespannt, wann wir sozusagen da das überschritten haben, ne? Und der erste Use Case da ist und wie vorhin gesagt, da bin ich vielleicht tatsächlich dann eher der Fast Follower.
Ja, super. Vielen Dank auch für den Einblick zum Thema Open Insurance und wir sind alle gespannt, was sich da entwickelt, wie die Rolle Fast Follower auch aussieht. Das werden wir auf jeden Fall ganz genau beobachten. Eins können wir dir versprechen, ich glaube, wir haben vielleicht den Killer-Use-Case an sich vielleicht noch nicht entdeckt, aber ich glaube, wir haben eine ganz gute Auswahl gefunden und du bist jederzeit herzlich eingeladen, uns hier zu folgen. Wir werden mit Sicherheit auch in den kommenden Sessions darüber nochmal sprechen, in den Podcasts, auch über das Thema Open Insurance, was ja in aller Munde ist. Und damit würde ich an Dominik übergeben.
Ja, Jules, und das ist tatsächlich auch ein super Abbinder für die heutige Session. Jens, ganz lieben Dank für deine Teilnahme. Ich persönlich habe ganz viel mitgenommen, angefangen von deinem ehrlichen, authentischen Feedback zur Rolle als CEO. Ich glaube, da sind ganz viele wertvolle Erfahrungswerte, die man daraus ziehen kann. Gleichermaßen auch das Rollenverständnis und die IT-Grundlagen, die ihr auch auf Seiten Zürich schon gesetzt habt und damit natürlich auch eine wunderbare positive Weiche für die Zukunft habt und mit einem CIO, der sehr kundenzentriert arbeitet, kann das, glaube ich, am Ende des Tages nur gut werden. Vielleicht eine persönliche Frage ganz zum Schluss nochmal gestellt. Wenn wir dich in 5 Jahren nochmal podcasten würden, Jens, wo siehst du dich denn da und vielleicht auch, wo siehst du die Zürich dort?
Ja, die Zürich sich natürlich prosperieren. Wir sind einer der besten Arbeitgeber. Wir werden einer der besten IT-Arbeitgeber. Wir werden eine richtige IT-Company. Dann sehe ich mich hier grinsend weiter am Steuer vom Schiff. Also ich muss jetzt nirgendwo anders hin. Ja? Also ich habe Lust, hier die Reise zu gestalten und habe auch durchaus angedroht oder versprochen, dass ich auch Lust habe, das etwas länger zu tun. Und Kontinuität hier reinzubringen, weil ich glaube tatsächlich, wenn man nachhaltig erfolgreich sein will, dann braucht es auch in so einer Rolle Kontinuität. Von daher, solange die Zürich mich aushält und ich meinen Beitrag bringen kann, bin ich auch in 5 Jahren gern hier mit an Bord.
Das ist doch ein gutes Zukunftsbild. Perfekt. Ja, dann nochmal ganz lieben Dank an dich für die spannenden Insights und natürlich auch an das Insurance Monday Team. Vielen Dank auch an alle Zuhörer. Seid gespannt auf die nächsten Folgen und wie immer, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke zusammen. Ciao.